herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir reden über das Leben mit Brustkrebs, nach Brustkrebs, verschiedene Lebensbereiche, in die der Brustkrebs reingrätscht. Und manchmal haben wir auch Momente, in denen wir schmunzeln müssen oder die auch wirklich lustig sind. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
Ha, Alex, du hast das so profihaft gemacht. Meine eigene Stimme zittert ein bisschen. Das liegt zum einen am Thema. Ich finde, wir haben heute ein Thema, was ich nicht so cool rüberbringen kann. Deswegen mache ich, probiere es auch gar nicht erst. Wir haben ganz oft über unsere Kinder gesprochen. Aber weißt du, was wir immer gemacht haben, ist, wir haben für unsere Kinder gesprochen, weil die noch recht klein sind. Und wir haben uns immer versucht vorzustellen, wie das wohl ist, wenn die erwachsen sind zum Beispiel oder älter, was für Herausforderungen sie an unseren Erkrankungen haben oder wie sie das Thema Brustkrebs überhaupt auffassen und aufnehmen. Und ich freue mich sehr, sehr, dass wir heute einen Gast haben. Das ist Vanessa Eichholz, die genau diesen Kindern eine Stimme verleiht. Und Vanessa, es ist ganz, ganz toll, dass du da bist. Ganz herzlichen Dank. Und wir würden uns freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst.
Hallo ihr Lieben. Hallo. Ich freue mich total, dabei zu sein. Hallo Alex. Ich bin Schauspielerin und ich bin Botschafterin von Pink Ribbon, eigentlich Pink Kids, der Unterorganisation von Pink Ribbon, die sich für Teenager einsetzen, deren Mütter an Brustkrebs erkrankt sind oder auch daran verstorben sind. Und ich bin selber ein Pink Kid. Meine Mutter hatte zum ersten Mal Brustkrebs, als ich 13 war und dann nochmal vor 4 Jahren. Und daher glaube ich, kann ich ganz gut was zu dem Thema sagen.
Vanessa, wie ist das für dich? Also ich kann mir das immer so ganz, ganz schwierig vorstellen, weil es ganz oft für uns so eine Was-wäre-wenn-Situation im Raum stand oder auch für viele unserer Zuhörer. Du warst 13, das ist gerade Teenager, noch nicht ganz, aber eigentlich noch Kind, ja, also das kann man schon sagen. Wie war die Diagnose Krebs deiner Mutter beim ersten Mal? Wie hast du das wahrgenommen?
Ist man mit 13 also, nicht gerade Teenager? Ist das nicht gerade die Schwelle, weil es doch 13 ist? Ich glaube, das ist das erste Jahr, ne? Das ist doch 12 und dann 13 und dann bist du ein Teenager. Also die Hochphase der Pubertät, nennen wir es so, ne? Wo du ja eh mit deinem ganzen Leben beschäftigt bist.
Genau, da ist man mit Pickeln und Jungs und allem genau. Möglichen beschäftigt. Und die Eltern sind eh nur nervig, also zumindest war es für mich so, ja. Also ja, wie du sagst, eigentlich so der Anfang der Pubertät und man ist mit allem beschäftigt, mit Freundinnen und Freunden und so weiter. Also etwas, was ihr wahrscheinlich auch kennt, ist, dass alles halt so plötzlich kam, ja. Also man ist im ganz normalen Leben und dann, weiß ich noch, hat mein Vater sogar den Knoten bei meiner Mutter irgendwie gefühlt und dann, der war aber total klein und dann ist sie zum Frauenarzt und der Frauenarzt meinte dann erstmal, nee, das ist nichts, das ist nur ganz klein. Und damals hat aber ein anderer Arzt so ein ganz neues Ultraschallgerät, wo man das irgendwie besser sehen konnte. Und meine Mutter hat dann darauf bestanden, dass sie irgendwie zu diesem anderen Arzt kommt und der sie doch untersucht, obwohl der Arzt eigentlich meinte, das ist nichts. Und zum Glück hat sie das auch gemacht. Ja, ja, das hat sie dann gemacht und da kam dann eben raus, schaut nicht so gut aus, gleich OP und gucken. Und sie haben mir es dann auch gesagt und wir haben sie dann auch im Krankenhaus besucht, das weiß ich noch. Und da war sie dann zum ersten Mal auch schon bestürzt, weil ein paar ihrer Lymphknoten schon befallen waren, obwohl es wirklich ein ganz kleiner Knoten war. Das hat er natürlich damals dann mit sich gebracht, dass sie dann auch Chemo und Bestrahlung bekommen hat. Was sich auch viele nicht vorstellen können, ist ja dann auch, das habe ich auch neulich in einem Vortrag dann auch erwähnt, dass das Berufsleben ja dann auch zum Beispiel von meinem Vater eingeschränkt war. Der musste dann jeden Morgen zur Bestrahlung fahren. Mein Vater war selbstständig, deswegen war das okay, aber es beeinträchtigt halt die ganze Familie, weil jeden Morgen zur Bestrahlung fahren. Das Krankenhaus war damals auch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde weg, bis man erstmal dort ist, bis man dann die ganze Bestrahlung hinter sich bekommt und so weiter. Und meine Mutter hat mir damals auch verschwiegen, dass sie Chemo bekommt. Das hat sie mir am Anfang nicht gesagt. Ich glaube, Chemo ist nochmal so was ganz anderes, weil dann ja auch die Haare ausfallen und es irgendwie nochmal so einen ganz neuen Charakter bekommt, die Krankheit. Und ihre Haare sind nicht ganz ausgefallen, die sind dünner geworden. Ich habe es dann eh nach einer Weile rausgekriegt, dass sie Chemo bekommt, aber sie hat mir es am Anfang verschwiegen.
War das für dich ein Vertrauensbruch? Oder hast du dich, wie hast du dich gefühlt, als du das herausgefunden hast?
Also ich glaube, ich habe schon verstanden, dass sie mich eigentlich nur schützen wollte. Ich glaube, das habe ich dann schon verstanden. Meine Schwester hat es mir dann immer gesagt, weil ich halt, wie gesagt, ein Teenager war und auch etwas aufmüpfig zu der Zeit und nicht immer total nett zu meiner Mutter, wie ich das eigentlich hätte sein sollen. Und irgendwann hat sie mich mal zur Seite genommen und hat mir das erklärt. Und das war halt so ein Schock für mich, weil, wie gesagt, Chemo ist halt nochmal so, ach, die ist ja richtig krank. Weil die OP danach ist man ja eigentlich, das geht relativ schnell, dass man wieder normal, sag ich mal, ist. Aber dieses Chemo-Ding hat halt nochmal irgendwie so rausgebracht, meine Mutter ist wirklich schwer krank. Und das, glaube ich, war schon irgendwie ein schwerer Schlag.
Wie alt war denn deine Schwester zu dem Zeitpunkt?
Meine Schwester war 19, die hat gerade angefangen zu studieren und die ist dann auch sogar nach Hause gekommen und hat eine Weile wieder bei uns gelebt, weil sie auch zu der Zeit ein Praktikum dann in der Nähe gemacht hat. Sie wollte aber dann auch eher viel dort sein, einfach um sich auch um mich zu kümmern und ja, auch ein bisschen meiner Mutter auch Beistand geben, weil mein Vater war immer viel beruflich unterwegs zu der Zeit und dass wir das alles irgendwie hinbekommen haben mit Chemo und Bestrahlung und mir und so weiter, hat sich meine Schwester auch viel gekümmert, ja.
Darf ich noch?
War das bitte.
Mach du alles. Ich frage mich gerade, weil du sagtest, sie hat nur ein paar Haare verloren. Lag das an dem Typ der Chemo oder hat sie so eine Kühlhaube gehabt? Weißt du das? Also dachte sie, sie würde ihre Haare behalten und sie würde es dir deswegen, dass man es gar nicht merkt und sie vielleicht das dir gar nicht sagen muss und dann sind sie doch ausgefallen. Das ist bei mir gerade so hängen geblieben. Was da passiert ist.
Also sie hatte wohl eine Art von Chemo und ich kenne mich da leider zu wenig aus, damit ich das fachmännisch irgendwie rüberbringen könnte. Aber sie hatte eine Art der Chemo, bei der die Haare wohl nicht ganz ausgefallen sind. Also sie hat trotzdem Haarausfall, sie hat auch teilweise Büschel Haare dann verloren, habe ich gesehen auch. Aber sie waren einfach dünner, aber die hatte keine Glatze oder irgendwas, sondern es war einfach dünnere Haare, aber die sind auch dann relativ schnell wieder nachgewachsen. Also ich glaube, deswegen dachte sie auch, sie muss es mir jetzt erstmal nicht erzählen. Ja.
Weil ist klar, wenn du ja weißt, ne, du wirst einen Glatz haben, dann kommst du ja eigentlich nicht drum rum, das eben deinen Kindern nicht zu erzählen, weil das ist ja offensichtlich dann.
Genau, ja.
Du sagtest eben so schön, dass du erkannt hast, dass deine Mutter dich schützen wollte. Der festen Überzeugung bin ich auch. Das glaube ich ganz sicher. Aber jedem Schutz steht ja so ein Empfinden von Angst. Also Angst ist ja irgendwo so ein Antrieb dessen. Ich würde gerne wissen, wie war das bei dir? Also steht auf einmal Krebs im Raum. Mit 13 versteht man das, glaube ich. Also steht auch, dass es eine potenziell lebensverkürzende Erkrankung ist. Was für Ängste hattest du? Wie haben die dich beschäftigt als Schülerin, ne? Also als Schülerin, als pubertierende Schülerin, ja.
Also am Anfang, als es mir erzählt hat, hatte sie schon, das war dann nach der Diagnose, da hatte meine Mutter schon relativ viel Angst. Und ich weiß noch, wir sind da spazieren gegangen. Und ich hatte da aber ein total gutes Gefühl irgendwie. Also mein Bauchgefühl hat mir da gesagt, dass ich glaube, dass alles in Ordnung kommt irgendwie. Also vielleicht, wahrscheinlich war es auch Naivität, einfach mit 13 Jahren. Aber irgendwie hatte ich ein gutes Bauchgefühl und ich habe gesagt, das schaffst du. Ich habe irgendwie, mach mir keine großen Sorgen. Und ich glaube, deswegen hat mich dann auch die Chemo so getroffen, weil ich irgendwie so guter Dinge war, irgendwie, dass sie das schafft. Und ich glaube, als ich dann über die Chemo erfahren habe, das hat mich dann, wie gesagt, getroffen. Und da habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, oh Gott, was wäre jetzt eigentlich, wenn es nicht gut ausgeht? Ja, dann würde ich mit meinem Vater weiter aufwachsen, der immer viel unterwegs ist. Wer wird sich dann um mich kümmern? Klar, ich bin 13, aber mit 13 braucht man dann doch noch irgendwie Eltern, die für einen da sind. Und müsste meine Schwester dann ganz herziehen oder wie machen wir das dann? Das war so das erste Mal, dass ich mir überhaupt überlegt habe, wenn es schief geht, wie geht es weiter? Weil davor war für mich gar keine Frage, ob es jetzt schief geht oder nicht, weil ich so feste Überzeugung war, dass alles in Ordnung ist.
Ist das denn so gewesen, als du rausgefunden hast, dass sie, du hast es ja selber rausgefunden, ne? Oder sie haben das nicht gesagt, du bist irgendwie selber drauf gekommen. Und ist es dann so, dass du denkst, okay, wenn sie mir das schon verheimlicht haben, vielleicht haben sie mir noch ganz viele andere Sachen verheimlicht. Also hattest du irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht nur ein kleiner Teil ist, den du da aufgedeckt hast und deine Mutter vielleicht voll metastasiert ist und sie dir es einfach nicht gesagt haben? Waren da solche Zweifel dann auch dabei oder hast du immer noch gedacht, nee, das wird schon gut?
Also um ehrlich zu sein, so mit Metastasen und so, da hatte ich noch gar nicht so das Wissen damals, dass Krebs sich so auswirken kann, das war mir damals irgendwie noch gar nicht bekannt. Also ich wusste jetzt, dass die Chemo jetzt keine guten Nachrichten sind, aber mit Metastasen und so, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte eher, also ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe, um ehrlich zu sein, eher, dass es so vielleicht mit dem Tumor jetzt nicht gut ausgeht, aber mit Metastasen habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, ja.
Aber ich dachte auch eher, dass du denkst so, okay, wenn sie mir das schon nicht erzählen, was schlummert denn? Also ich glaube auch, weil die Paula sagte eben auch so ein Vertrauensbruch vielleicht. Das hast du aber wirklich abbügeln können, diesen Gedanken, und gesagt haben, nee, das war jetzt wirklich zu meinem Schutz.
Ja, weil meine Mutter eigentlich sonst sehr ehrlich mit mir war und sie hat mir auch von der OP sehr ehrlich erzählt. Und deswegen dachte ich schon, also meine Schwester hat mich ja dann zur Seite genommen und mir das mit der Chemo erzählt, weil ich... ich habe mir an diesem einen Nachmittag mit einer Freundin die Haare rot gefärbt. Ich habe mir irgendwie in der Drogerie dann Haarfarben gekauft. Ich saß dann mit total roten Haaren da. Und meine Mutter kam von der Chemo nach Hause, weil ich ja nicht wusste, dass sie bei der Chemo ist. Ich dachte halt, sie war irgendwie zu einer Untersuchung. Und meine Mutter war total fertig, weil sie wurde dann immer total schlecht, weiß ich auch und so. Und also eigentlich hätte ich es auch checken müssen, dass sie Chemo bekommt. Aber wie gesagt, ich war mit 10.000 anderen Sachen beschäftigt, wie mit meinen roten Haaren. Und dann hat meine Mutter echt nur so, also sie hat eigentlich gelacht fast, weil sie wusste, ich bin gestraft genug mit diesen roten Haaren. Ja, sie wusste gar
nicht. Also du fandst es nicht schön, ja?
Sie muss gar nicht mit mir schimpfen, weil ich schon von alleine die Haare ungefähr 7-mal am Tag gewaschen habe, um das loszuwerden. Aber da hat mich meine Schwester eben zur Seite genommen und gesagt, hey, pass mal auf. Die Mama kriegt gerade Chemo, ist halt mal ein bisschen irgendwie nicht ganz so aufmüpfig unterwegs. Und da wusste ich auch, dass es die Wahrheit ist, dass es nicht noch mehr ist, weil ich glaube, meine Schwester hat mir das dann auch gesagt, ja.
Also bei uns ist es ja immer so, wir als betroffene Mütter haben ja wahnsinnige Horrorszenarien. Also alles dreht sich natürlich um die Kinder. Also wie fassen die es auf? Steigern die sich da rein? Und ich finde es gerade total erfrischend, dass du da von deinen roten Haaren erzählst und dass du sagst, in deinem Leben fand eben nicht nur Krebs statt, weil für uns ist es in dem Moment tatsächlich fast so, ne? Also man hangelt sich da von Chemo zu Chemo oder man überlegt, ob man nochmal zur Apotheke muss oder zur Blutabnahme, ne? Also man hat ja viel an Organisation rund um so eine Krebserkrankung zu tun und arbeitet ja nicht, ne? Also meistens nicht auf jeden Fall. Und ich finde es gerade total beruhigend, dass du sowas in den Raum wirfst wie eine jugendliche Naivität, ja, also dass deine roten Haare wichtig, dass deine Mutter dir auch wichtig war, ja, also das will man gar nicht abschwächen, aber dass es in deinem Kosmos einer 13-Jährigen eben auch noch andere Dinge gab. Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Mutter oder deine Eltern oder deine Familie, sage ich jetzt mal, deine Schwester war ja auch 19 schon, haben die versucht, dir dieses... diesen Alltag möglich zu machen? Haben Sie das ein bisschen auch fokussiert, dass ihr nicht so viel Krebs im Haus habt, wenn ich das mal so sagen darf? Oder sagst du, das ist vielleicht einfach so ein Lauf der Natur? Also wie hat sich das entwickelt? Wie ist deine Einschätzung da? Auch im Vergleich der anderen Jugendlichen, mit denen du ja auch bei Pink Kids zu tun hast. Mit was für Gepäck kommen die zu euch?
Ja, also ich glaube, das ist immer ganz unterschiedlich und ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie schwer der Verlauf ist der Erkrankung oder wie gut es ausgeht, ja, oder wir hatten halt auch das Glück, dass meine Mutter dann echt jahrelang symptomfrei war, deswegen ist es ja am Ende gut ausgegangen beim ersten Mal und ich glaube, das war halt auch ganz wichtig, ich glaube, wenn es dann nach einem Jahr oder einem halben Jahr wiedergekommen wäre, ich glaube, es hätte was ganz anderes dann noch mit mir gemacht. Ich glaube, es war beides. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, zum einen, wie gesagt, war ich jung und naiv und habe es nicht so ganz verstanden. Klar habe ich gewisse Sachen verstanden, aber noch nicht alles. Nicht ganz die Tragweite. Und damals hat man auch, glaube ich, noch nicht so viel im Internet recherchiert, wie man das heute vielleicht machen würde. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil gewesen. Zum anderen, glaube ich, haben mich gerade meine Mutter eben deswegen auch mit der Chemo und so, ich glaube, meine Eltern oder meine Familie hat mich da schon versucht, so ein bisschen zu schützen und auch versucht, dass ich so ein bisschen normalen Teenager-Alltag auch habe. Also es war nicht immer möglich, klar, habe ich was mitbekommen. Es waren auch teilweise, also in der Schule nimmt da auch keine Rücksicht, ja, also das weiß ja auch keiner, man hängt es ja nicht an die große Glocke. Aber ich habe schon halbwegs weiter normal gelebt, würde ich jetzt mal sagen.
Also ich fand es ja sehr, dass unser Alltag, ich habe ja auch, gut, das ist natürlich ein schwerer Vergleich, ne? Meine Kinder waren noch ganz klein, Aber ich habe natürlich schon versucht, dass es auch so einen Alltag weiterhin gibt. Aber man kann ja trotzdem nicht ganz so, wie man das jetzt so möchte und so. Und hast du denn das Gefühl gehabt, dass trotzdem es bei euch weiter so einen Alltag gab? Oder war es doch sehr viel Krebs auch, der da irgendwie eine Rolle spielt? Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich habe halt versucht, zum Beispiel so Routinen beizubehalten, ne? Dass meine Kinder so einen Tagesablauf haben, die wissen immer, dann gibt's Frühstück, dann geht's in den Kindergarten, dann passiert das und so. So und so viel Uhr geht's ins Bett. Das ist natürlich bei einem 13-Jährigen jetzt nicht ganz so, ne, dass man so diese Routinen hat. Aber man hat ja so
Vanessa mit den roten Haaren,
ja, genau.
Geht bitte um 20.30 Uhr ins Bett.
Aber man hat doch so Rituale, auch so in der Familie, auch wenn man älter wird, ne, was man irgendwie zusammen macht oder so. Gab es da für dich irgendwie Einschnitte, wo du gesagt hast, ja, das ging dann plötzlich nicht mehr oder das? Oder da habe ich das schon gemerkt, dass irgendwie Sachen anders sind? Oder hast du gesagt, auch eigentlich haben wir so parallel gelebt, das ging eigentlich ganz gut, auch mit meinen roten Haaren und meine Mama mit der Chemo?
Nee, also man hat es schon gemerkt, also das war immer freitags quasi, dass sie die Chemo bekommen hat und Samstag ging sie eigentlich den ganzen Tag dann immer schlecht, ja. Mhm. Sie hat sich dann auch öfter übergeben und da ging es samstags echt nicht gut und normal haben wir samstags oft Ausflüge gemacht oder irgendwas Schönes gemacht und es ist dann halt einfach flach gefallen an den Wochenenden, weil das einfach nicht möglich war. Sonntags ging es ihr dann meist wieder ein bisschen besser, also man hat es, glaube ich, schon gemerkt. Zum anderen war sie halt auch viel weniger da als sonst, weil normal war meine Mutter halt immer da. Ja, also ich bin in die Schule gegangen, ich kam nach Hause, meine Mutter hat gekocht gehabt, die war nachmittags da, hat mich, keine Ahnung, zum Klavierunterricht gefahren oder zur Mathe-Nachhilfe, wie auch immer. Ja. Und plötzlich war es halt so, gut, die Bestrahlung, die war immer früh morgens. Das heißt, da sind die halt immer schon ganz früh morgens losgefahren. Dann musste ich dann in die Schule. Aber klar, man ist dann irgendwie selbstständiger. Ja, man wird dann nicht mehr geweckt jeden Morgen von meiner Mutter, sondern muss mal selber aufstehen und sich selber mal irgendwie Milch und Müsli zusammen irgendwie machen und dann allein in die Schule laufen. Ja. Das ist jetzt kein Problem, weil, wie gesagt, ich war 13, aber es war halt schon so, dass sie dann auch, wie gesagt, freitagnachmittags oft nicht da war und ich mir dann zum Beispiel die Haare rot gefärbt habe in der Zeit, ja, und mit meinen Freundinnen unterwegs war. Also ich sag mal so, sie war weniger zu Hause als sonst. Ich glaube, sie konnte sich auch ein bisschen weniger kümmern. Natürlich hat sie sich weiter gekümmert, aber nicht ganz so wie sonst, ja. Und das Wochenendprogramm ist halt einfach ausgefallen, weil sie am Wochenende immer schlecht ging, ja.
Konnte dein Vater da ein bisschen was kompensieren? Also hast du das Gefühl gehabt, dass du dadurch vielleicht mehr Zeit mit deinem Vater verbracht hast oder war der weiterhin so viel geschäftlich auch unterwegs?
Also für meinen Vater war es eh schon super schwierig, glaube ich, dass er hat sie fast jeden Morgen zur Bestrahlung gefahren. Manchmal sind auch Freundinnen gekommen, aber für den war das, glaube ich, eh schon schwierig, businessmäßig das durchzuhalten. Aber er hat es immer versucht, so gut er konnte. Und ansonsten war der, glaube ich, firmenmäßig auch so eingespannt, dass der da wenig kompensieren konnte. Also meine Mutter war eigentlich die Hauptbezugsperson in meiner Kindheit. Und klar war mein Vater am Wochenende da und hat sich auch gekümmert und hat vielleicht auch ein bisschen was kompensiert, aber der konnte gar nicht so viel kompensieren, weil der halt einfach arbeiten musste. Mhm. Und das ist halt auch was viele Leute vergessen, ist, dass das oft auch finanziell ein Thema ist, die ganzen Krebserkrankungen.
Mhm. Ja. Mhm. Großes Stimmt. Thema.
Mhm. Ja. Genau, dazu hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht,
ja.
Dass eben auch finanziell so eine Existenzangst bei einigen im Raum steht. Ne? Also das ist auch nicht zu verachten. Bei uns war das so, vielleicht ist es dem geschuldet, dass unsere Kinder noch so klein waren, in Anführungsstrichen. Also oder bei mir, ich spreche jetzt mal von mir. Ich habe im Laufe dieser Behandlung, die dauerte bei mir bummelig ein Jahr, gemerkt, dass mein Kind, ich war vorher die Hauptbezugsperson, ne? Ich war ganz klassisch in Elternzeit und ich habe zum Kindertouren gebracht und gefahren und Pipapo, ne? Und Playdates gemacht. Ich konnte das nicht mehr machen und ich habe gemerkt, dass mein Kind sich ein bisschen von mir entfernt hat. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht die Hauptbezugsperson gewesen bin. Das ist ganz normal, also es ist jetzt nicht, weil mein Kind böse ist, sondern weil die sich natürlich auch den größtmöglichen Schutzbereich suchen. Also ich wurde nicht mehr aufgesucht, wenn das Knie aufgeschlagen wurde oder ich wurde nicht aufgesucht, wenn es ein Geheimnis zu teilen gab. Das ist inzwischen anders, aber das hat mich schwer getroffen tatsächlich. Also weil das einfach so eine, das hat sich bei mir wie Abschied angefühlt. Aber nun bin ich ja der Empfänger. Wie war das bei dir? Hattest du auch so einen Moment der Distanz oder hast du das Gefühl gehabt, du musst, also wenn du sagst, du hast das jetzt nicht auf jemand anders übertragen, sondern an dich selbst, du hast selber das Müsli gemacht, fühltest du dich ein bisschen abgenabelt oder so ein bisschen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man selbstständiger wird oder muss man Dinge mit sich selbst aushandeln, also wie ist da, ich glaube so dieser Übergang zwischen Kind und doch Erwachsenwerden ist da doch sehr ruckartig. Hast du das so empfunden oder war das doch so, dass es diese Routinen, also genau, ich mach mal eine offene Frage drauf.
Also ich glaube, was heißt zugute kam, aber was halt schon ist, in der Pubertät nabelt man sich ja sowieso ein bisschen von seinen Eltern ab und also ich hatte halt eine beste Freundin und ich glaube, das war halt auch ganz wichtig zu der Zeit, mit der habe ich immer, also wir waren in der Schule den ganzen Tag zusammen, dann haben wir danach sofort telefoniert, dann haben wir uns Briefe geschrieben, also keine Ahnung, was wir uns alles zu sagen hatten in der Zeit, aber wir haben uns teilweise Briefe mit 100 Seiten geschrieben, ja.
Wow, ist immer noch deine Freundin.
Obwohl wir jeden Tag nebeneinander saßen. Ja, wir sind immer noch befreundet, ja.
Ich kann sagen, sonst hättest du viel zu verbrennen, du.
Das stimmt, ja. Und teilweise haben wir uns in den Briefen natürlich auch über unsere Mutter aufgeregt, wie die ihre Taschen halten oder keine Ahnung, was man halt als Teenager ja alles furchtbar findet an der Mutter oder auch an Eltern. Aber dadurch, dass meine Mutter eben, sag ich jetzt mal, die Hauptbezugsperson war, habe ich mich natürlich auch mehr über meine Mutter aufgeregt, weil mein Vater war jetzt nicht immer präsent, sage ich jetzt mal.
Der war nicht in Schusslinie.
Ja. Genau. Also ich glaube, es war schon so ein bisschen so, oje, muss ich jetzt doch so schnell erwachsen werden. Ich glaube, es war mir dann doch ein bisschen zu schnell, ja, wie dieses, also wie gesagt, Müsli machen alleine, das hat mir nichts ausgemacht, aber einfach, wenn man nach Hause kommt und plötzlich ist dann vielleicht die Person nicht da, also meine Mutter oder ja, dass man gewisse Sachen halt alleine oder mit meiner Schwester dann auch viel regeln musste. Ich glaube, es war schon ein bisschen schnell, aber auf der anderen Seite, glaube ich, wurde ich ganz gut aufgefangen, einfach weil ich diese beste Freundin hatte und weil ich halt ein ganz gutes Umfeld hatte, ja.
Vanessa, denn, achso, ich bin schon wieder Alex und Alex,
nee,
auch du.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich frage mich gerade, wie das dein weiteres, also ich meine, das ist ja, 13 ist ja auch so ein Alter, wo man so langsam Frau wird, ne? Also dann ist man irgendwann das erste Mal beim Frauenarzt und so. Ist diese Erfahrung von deiner Mutter, hat dich das so geprägt, dass du ganz anders an diese ganzen Krebsvorsorgethemen, Abtasten, sowas rangegangen bist? Oder hat sich das vielleicht sogar ins Gegenteil verkehrt? Du sagst, ach, ich kann das eh nicht kriegen, das ist, meine Mutter hatte sowas. Oder wie ist so dein Gefühl für deinen Körper und durch diese Erfahrung?
Also ich glaube, dass man auf jeden Fall aufmerksamer ist, was ja eigentlich auch gut ist. Mhm. Also die Ärzte sind auch aufmerksamer, ja, wenn man die Frage an ihr mal ab und wenn sie dann merken, okay, die Mutter hatte mal Brustkrebs, dann sind die immer schon gleich viel aufmerksamer, wollen viel mehr testen und machen und abtasten. Und für mich war das ganz klar, immer regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, was ich jetzt gehört habe, für manche junge Frauen gar nicht so wohl der Fall ist. Ja. Das haben wir auch schon bei den Pink Kids besprochen, was wohl viele junge Frauen das manchmal vergessen oder gar nicht so drüber nachdenken und dann vielleicht 2-3 Jahre mal nicht zum Frauenarzt gehen. Für mich war klar, ich muss jedes Jahr mindestens einmal zum Frauenarzt gehen. Das habe ich auch immer sehr streng eingehalten und meine Mutter ist dann auch immer zu den ganzen Vorsorgeuntersuchungen gegangen und daher weiß ich auch, wie wichtig die sind. Ja. Und ich glaube, in gewisser Weise ist das schon gut, dass man da so eine Routine reinkriegt, dass das wirklich wichtig ist, ja, zur Vorsorge zu gehen.
Hatte der Krebs deiner Mutter eine genetische Ursache?
Nee, also wir haben das auch gar nicht, also damals haben wir das gar nicht testen lassen und als meine Mutter dann zum zweiten Mal erkrankt ist, haben mir dann alle Ärzte gesagt, dass es eben getestet werden muss jetzt, ja, weil sie eben auch eine Tante hatte, die mal erkrankt ist und das war dann irgendwie auch, da war die noch in ihren 40ern und meine Mutter war ja auch in den 40ern, als es zum ersten Mal war und dann habe ich aber mich monatelang mit der Krankenkasse rumgestritten von meiner Mutter, weil meine Mutter war privat versichert und die wollten es dann erstmal nur in dem einen Krankenhaus zahlen und meine Mutter war aber an dem Zeitpunkt schon bettlägerig, die konnte gar nicht mehr aufstehen. Dann habe ich gesagt, sorry, ich kann jetzt nicht meine Mutter von einem Krankenhaus ins nächste Krankenhaus, weil mit Blut abgenommen wird, ja. Und dann habe ich es mit ihnen ausgehandelt, irgendwie, dass das dann in einem anderen Krankenhaus irgendwie abgenommen werden konnte. Und an dem Zeitpunkt, wo es dann aber irgendwie eingeschickt geworden ist, ist meine Mutter bereits verstorben. Und dann hat die Krankenkasse gesagt, jetzt zahlen sie das nicht mehr. Dann musste ich selber losgehen. Ich bin per Kasse eben versichert. Und die haben das dann aber Gott sei Dank übernommen, ja. Und es kam dann auch raus, dass es nicht genetisch ist, also zumindest bei mir nicht, ja. Dass ich das Gen nicht habe. Meine Schwester könnte es trotzdem haben, das weiß man halt nicht. Die will das aber gar nicht wissen. Ist auch okay, das ist, glaube ich, sehr individuell, die Entscheidung. Ich wollte es aber wissen und habe dann auch relativ schnell den Befund bekommen, dass ich es nicht
habe. Ist das für dich eine Erleichterung auch, dass du dass es nichts Genetisches ist, was du hast oder du weitergeben könntest?
Auf jeden Fall, weil also ich wollte es halt wissen, weil ich bin immer gern jemand, ich weiß immer gern Bescheid und dann richte ich irgendwie mein Leben danach aus. Ja. Also ich, was ich nicht so mag, ist, dass irgendwas Komisches rumschwebt und man nicht weiß, ist es jetzt da oder nicht da. Also ich kann mit Ungewissheiten lebe ich sehr ungern. Und wenn ich weiß, okay, es ist da, was kann ich dafür tun, dann kann ich dafür einen Plan machen oder eine Lösung finden. Und deswegen war mir das wichtig. Und meine Schwester ist halt der Meinung, sie will es lieber nicht wissen, was, wie gesagt, sehr individuell ist und ich auch total verstehe. Aber mir war es eben wichtig, dass ich das weiß. Was man allerdings auch wissen muss, ich glaube, es wird auch unterschätzt teilweise, dass wenn man die Diagnose bekommt, dass man es hat, hat es natürlich auch Auswirkungen, auch wieder finanziell. Ja? Also dann hast du Probleme, auch wenn du ein junges Mädchen bist, eine Rentenversicherung abzuschließen oder eine Lebensversicherung. Und es wird auch gar nicht so groß an die Glocke gehängt, wie es eigentlich werden sollte, weil das schon enorme Auswirkungen hat.
Also es ist total gut, dass du das sagst, weil viele, die Teenager-Kinder haben, also die wir zum Beispiel kennen an Erkrankten, die möchten immer so schnell wie möglich mit 18 sofort diesen Test machen. Und tatsächlich ist es so, dass wir in einem Land der Bürokratie leben und dass man das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Also Dankeschön nochmal an dieser Stelle für den Verweis. Ich würde gerne nochmal
erst die Rentenversicherung abschließen und alles.
Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Der erste Brief, den mein Kind bekommen hat, war seine Steuernummer, noch bevor die Krankengeschichte.
Ja. Kam, glaube ich, noch vor der Geburt
der Kunde. Ach Gott. Aber Vanessa, ich würde gerne mit dir nochmal genauer sprechen über die Pink Kids. Die Organisation Pink Ribbon, die kennt man häufig durch die pinke Schleife und das Engagement in der aktiven Brustkrebsaufklärung, auch durch viele Kampagnen. Wer sind die Pink Kids? Was machen die Pink Kids? Wofür sind die Pink Kids? Bitte erzähl uns das. Und wie bist du dazu gekommen? Genau.
Also die Pink Kids wurden ins Leben gerufen eben von Pink Ribbon. Wie das genau passiert ist, weiß ich nicht, weil ich damals noch nicht involviert war. Ich weiß nur, dass eben einige Teenager sich zusammengefunden haben mit eben Pink Ribbon. Und ich glaube, Pink Ribbon sich überlegt hat, es ist eine gute Sache, eben auch die Kinder zu unterstützen, weil oder die Teenager vielmehr, weil für Kinder gibt es wohl viele Angebote, aber für Jugendliche an sich gibt es wohl nicht viele Anlaufstellen. Und deswegen haben die das ins Leben gerufen. Und es gibt auch ein paar Gründungsmitglieder sozusagen, die immer noch dabei sind, was ich auch total schön finde. Und die studieren sogar inzwischen, aber sind immer noch dabei und haben jetzt auch den Podcast namens Pinkcast
ins Unbedingt Leben gerufen. Reinhören, ich habe es schon getan. Also eine ganz, ganz warme Empfehlung. Setzen wir euch einen Link mit rein.
Ja.
Das ist lieb, danke, das freut uns dann. Und genau, das haben die ins Leben gerufen und haben das echt super organisiert. Und ich glaube, es ist halt ganz gut, dass so verschiedene Altersgruppen auch dabei sind. Dadurch funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Es ist aber alles Jugendliche. Also sind es keine, obwohl es Pink Kids heißt, sind es jetzt keine Kinder, sondern Jugendliche. Und ursprünglich war, ich glaube, Sarah-Sophie Koch die Botschafterin. Und dann ist das aber irgendwie ausgelaufen. Und ich habe mich dann letztes Jahr, 2019, also ich war dann erstmal irgendwie damit beschäftigt, die ganze Nummer mit meiner Mutter zu verarbeiten. Meine Mutter ist ja dann 2017 leider an Brustkrebs verstorben. Und irgendwie, ich bin jetzt nicht so der Grab, also ich gehe schon ans Grab, aber mir bringt es jetzt irgendwie nicht so viel, ans Grab zu gehen, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, also meiner Schwester zum Beispiel bringt es total viel, aber ich stehe da mal da und denke mir, aber da ist jetzt ja die Mama irgendwie nicht mehr. Ja. Also auch das ist wieder sehr individuell, was sehr interessant ist. Und ich wollte mich dann irgendwie einsetzen, weil für mich ist so, wenn ich mich einsetze und was mache, dann fühle ich mich, glaube ich, meiner Mutter näher, als wenn ich jetzt am Grab stehe. Und ich habe dann Pink Ribbon angeschrieben und habe gesagt, das ist meine Geschichte und ihr braucht sicher keine Hilfe, aber wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder Unterstützung, würde ich sehr gerne irgendwie mich engagieren, in welcher Form auch immer. Und dann hat mich Christina eben von Pink Ribbon angerufen und dann hat sie gemeint, hey, du wärst doch perfekt für die Pink Kids als Botschafterin und bla bla bla. Und dann haben wir uns in Düsseldorf getroffen, im Büro damals noch, und haben uns kennengelernt. Und dann war der erste, also die Pink Kids machen immer so Workshops mehrmal im Jahr, wo man sich live trifft und wo man dann auch Sachen bespricht, wo man auch so Teambuilding macht oder man... Einmal, wir haben zum Beispiel auch eine Psycho-Onkologin im Team, die dann auch die Mädels berät oder die dann auch einen Workshop zu Trauer gemacht hat. Und wir haben uns dann alle im Oktober 2019 in Frankfurt kennengelernt und haben dann einen Workshop, also ein ganzes Wochenende zusammen verbracht. Und ich hatte auch erstmal so ein bisschen Panik, weil ich mir dachte, oh Gott, was sage ich jetzt zu denen oder wie bin ich jetzt mit denen? Ich bin ja kein Teenager mehr. Und ich wusste dann auch nicht, sind die sofort offen oder sind die erstmal so ein bisschen verschlossen mir gegenüber. Und wir waren dann eben Freitagabend, sind wir alle angereist und Freitagabend hatten wir dann Abendessen und ich dachte mir, naja, ich gehe jetzt da halt mal runter und ich werde schon eine Stunde durchhalten und dann gehe ich wieder hoch, ja. Und wir saßen dann da bis irgendwie nachts um 12:30 oder 1 und haben alle total gequatscht und uns gegenseitig die Geschichten erzählt und die waren total offen. Und
ich auch.
Auch, muss ich sagen. Wie
schön.
Das hatte ich gar nicht erwartet, ja, dass die alle so offen damit umgehen und sich auch so gefreut haben, dass ich da irgendwie auch meine Geschichte natürlich geteilt habe und offen war. Und das war echt total toll. Und ich muss auch sagen, die sind total reif. Also die sind ja alle noch echt jung.
Wie alt sind die ungefähr? In so einer Spanne, wenn du so über den Daumen peilen müsstest?
Ich will mal sagen, so zwischen 16, 17 und Anfang 20. Mhm. Ja. Also das sind nicht mehr ganz jung, sage ich jetzt mal. Aber ich meine, trotzdem so mit 16, 17, also wie da manche unterwegs sind, ja. Da muss man sagen, da sind die echt richtig reif und auch überlegt und analysieren. Und da merkt man schon, dass die Krankheit, glaube ich, schon was mit einem macht. Und ich weiß noch auch, als ich immer so um die 20 war, haben mir Leute auch gesagt, Mensch, du bist so reif für dein Alter. Und ich habe das dann immer gedacht, hä, verstehe ich gar nicht. Aber inzwischen ist mir das klar. Ich glaube, wenn man sowas mitgemacht hat, so eine Erkrankung, egal wie gut an die Eltern abschirmen versuchen, ich glaube, man macht da schon irgendwie so einen Reifeprozess mit, den man dann auch deutlich spürt. Also ich habe das ganz arg gespürt, als ich dann mit den Pink Kids unterwegs war, durch was für einen Reifeprozess die schon durch mussten. Ja,
ich kriege auch total Wahnsinn. Gänsehaut. Ja. Ich stelle mir gerade vor, dass du so ein bisschen nicht nur die Botschafterin bist, sondern durch deine eigene Geschichte auch eine Art Klassensprecherin. Oh Gott, das klingt vielleicht auch so von oben. Soll gar nicht so erhaben wirken, sondern so als Teil des Kollektivs, der Gruppe nach außen, ein Sprachrohr vielleicht, ne? Ist. Ne? Also ist das so? Also, oder bist du auch Vertraute, bist du im Circle drin, richtig bei den Jugendlichen? Finden da mehrere Treffen noch regelmäßig statt? Also, wie ist deine Rolle da bei den Pink Kids? Was macht eine Botschafterin?
Also, wir machen jeden Monat einmal, also meistens am letzten Sonntag im Monat, je nachdem, jetzt haben wir es schon jetzt Anfang Dezember gemacht, weil jetzt Weihnachten und Silvester ja ist, aber normalerweise haben wir jeden Sonntag einmal im Monat eben eine Telefonkonferenz, also eine Videokonferenz eigentlich, wo wir uns alle sehen und dann Themen absprechen, wie den Podcast, den haben wir zusammen aufgebaut. Also die Idee kam beim Workshop letzten Jahres auf. Ich habe das mal so in den Raum geworfen und ich fand es alle total toll. Und es hat jetzt ein Jahr gedauert, es zu entwickeln. Ja? Aber es ist ja auch klar, das ist alles ehrenamtlich und die machen das neben dem Studium oder neben der Schule her. Und also wir haben, wie gesagt, immer ein Videocall einmal im Monat. Wir haben, wie gesagt, auch vor Corona eben diese Live-Treffen gehabt. Die sind jetzt leider immer abgesagt worden, aber hoffentlich nach Corona finden die auch wieder statt. Dann haben wir diesen Podcast zusammen erarbeitet. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer schreiben. Und ich hatte auch schon mit einer, die hatte mich dann kontaktiert, neulich im Oktober war das, wo ich gerade jetzt eben bei den Yes We Cancer war und noch eine andere Podiumsdiskussion hatte. Und da hat die dann zum ersten Mal so richtig meine Geschichte gehört, weil die beim Workshop letzten Jahres nicht dabei war. Und dann hat sie gesagt, hey, ist gerade ganz schlimm mit meiner Mama, darf ich dich mal anrufen? Dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann haben wir telefoniert und dann habe ich ihr halt gesagt, wie es mit meiner Mama war, als sie zum zweiten Mal krank war. Und also ich bin schon so ein bisschen Vertraute, würde ich sagen, einfach weil die auch wissen, wie es bei mir war. Ich habe es ja einmal erlebt, wo es gut ausging, einmal erlebt, wo es nicht so gut ausging. Also ich glaube, wir haben da schon echt engen Kontakt. Und ich bin auch teilweise bei den Podcast-Folgen dabei. Und ist mir auch eigentlich ganz wichtig, dass wir da auch immer Kontakt halten, damit wir auch wissen, was los ist, was die auch beschäftigt. Und so eine Krebserkrankung, die Mütter können ja irgendwie jahrelang gesund sein und plötzlich geht wieder was los. Mhm. Ja, also das ist dann auch so, mal ist die eine gut drauf, dann ist die andere gerade, die hat einen Durchhänger. Das ist, ja.
Und wie ist das, wenn jetzt zum Beispiel Mütter hier zuhören oder Jugendliche, die sagen, hey, das ist ja genau, was ich brauche. Kann man da einfach so mitmachen? Meldet man sich da? Oder wie viele Leute gehören denn dazu zu den Pink Kids? Ist das so ein kleiner exklusiver Kreis oder ist das eine große Gemeinschaft?
Also momentan ist es relativ klein. Wir haben, oder die Pink Kids haben auch eine Webseite, pinkkids.de, glaube ich, ist das. Und auch, sind auch auf Instagram mit pink.kids. Mhm, kann man auch alles verlinken wahrscheinlich dann.
Ja,
machen wir. Genau, und momentan ist es relativ klein. Ich würde sagen, es sind so 10 bis 15 Mädels. Mal sind welche auch ein paar Monate nicht dabei. Also wir sind auch relativ locker, dass man sich, also wir sagen immer, alles kann, nichts muss. Wenn sich jemand dann irgendwie ein Jahr lang mal ausklingt, dann ist es auch okay. Und dann klingen die sich teilweise wieder ein. Ja. Also wir haben ein paar ganz aktive Mitglieder und ein paar, die halt so in der WhatsApp-Gruppe sind, die jetzt aber nicht ständig dabei sind. Das ist auch okay. Also ich würde sagen, am besten ist, die Webseite sich durchzulesen. Da hat man auch so ein paar Tipps, auch Trauerhilfen und so weiter. Und dann kann man uns auch direkt kontaktieren über die Webseite oder über Instagram. Und man muss da keine Aufnahmekriterien erfüllen.
Ich finde so wertvoll, dass es so was Niedrigschwelliges gibt, weil wir sagen das ja ganz oft, ne? Also Alex und meine Love Story begann ja auch auf Instagram im Internet und wir haben uns ja während der Erkrankung kennengelernt und es war uns eine große Stütze, wenn nicht zu sagen, ein größter Pfeiler eigentlich. Diese ganze, ich kann es nicht schön sagen, diese ganze Kacke einfach, ne, rund um den Krebs, einfach auch mal irgendjemandem vor die Füße zu werfen und zu wissen, der sitzt mit im Boot, ne? Also ich belästige da niemanden mit meinem Problem. Mhm. Also man will ja die anderen schützen. Das Gefühl hatte ich bei Alex nicht. Die saß mit im Boot. Und ich finde das so wertvoll. Ich bin erwachsen, ich kann gezielt danach suchen oder entsprechend interagieren. Also in unserem Fall war das so, wir haben dann angefangen, öffentlich über die Erkrankung zu sprechen. Das ist Kindern oft verwehrt und ich finde das schön, dass es so niedrigschwellige Angebote gibt und dass ihr auch einen Namen habt, Pink Kids. Also das ist, da hängt einfach eine Flagge drüber, eine Identität. Ne? Also ich bin ein Pink Kid. Das sagen zu können, macht, glaube ich, ganz, ganz viel. Auch in so einem Trauerprozess oder wenn es gerade den Eltern vielleicht schlecht geht. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll, dass ihr diesen Jugendlichen in dem Fall dieses Zuhause gibt, wo Probleme und Austausch stattfinden können. Ich finde das ganz, ganz großartig. Es berührt mich, wie gesagt, auf eine ganz schöne Art und Weise. Vanessa, deine Mutter ist an Brustkrebs verstorben. Also der Krebs ist wiedergekommen. Da warst du erwachsen schon? Ja, das war 2017. Mhm. Ja. Wie war das beim zweiten Mal für dich? Einfach um so ein, ich weiß gar nicht, ob das angemessen ist, die Frage zu stellen, aber beim ersten Mal warst du Kind, also Jugendliche, beim zweiten Mal warst du erwachsen. Kam so ein altes Gefühl wieder hoch oder war das eine komplett neue Situation, die du mit ganz anderen Augen gesehen hast?
Ich glaube, es war eine ganz komplett neue Situation. Also es war ja alles schon so lange her, ja, 15 Jahre, dass niemand dachte, dass es jetzt irgendwie nochmal wiederkommt. Ja, selbst die Ärztin, ich weiß noch, ich war in der Zeit mit meiner Mutter, da ist sie auch zum Frauenarzt gegangen und dann hat die gesagt, es ist jetzt so lange her, da kommt nichts mehr, brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Habe ich sogar noch mit meiner Mutter angestoßen, wir haben noch ein Glas Prosecco getrunken. Und irgendwie 3 Monate später kam dann die Diagnose, dass sie jetzt unheilbar krank ist, palliativ, Endstadium. Das war, weil es kein neuer Tumor kam, also kein neuer Knoten, sondern es waren noch Krebszellen im Körper übrig. Und die haben sich ausgebreitet, haben sich sofort in die Leber gesetzt und haben dann Metastasen gebildet. Ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist. Wie gesagt, ich war da sehr unbedarft. Aber das ist wohl möglich und die das war total skurril, weil ihre Leber dann plötzlich eben angeschwollen war und sie war sehr schlapp. Und die Frauenärztin hat immer gesagt, da ist nichts. Also das kann kein Brustkrebs sein, weil da ist kein neuer Knoten. Ja. Und dann haben die halt irgendwie rausgefunden, dass das sich direkt in die Leber sozusagen gesetzt hat. Und in der Leber, da merkt man wohl nicht, wenn sich sowas ausbreitet, weil da wohl keine Nerven sind oder man da irgendwie nicht merkt. Genau. Und also letztendlich, und das Problem war, also ich hatte da eigentlich sofort ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich habe ja gesagt, das erste Mal hatte ich so ein ganz relativ entspanntes Bauchgefühl. Wie gesagt, ich war auch noch jung und naiv, hätte ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Aber ich wusste noch gar nicht, was es ist. Mein Vater hat dann nur angerufen, oder nee, eigentlich hat es mir meine Schwester wieder gesagt, weil meine Mutter hat es dann wieder versucht zu schützen. Es war wieder eine neue Aktion. Die war dann im Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen. Da wusste sie noch nicht, was es ist. Die dachten auch, vielleicht ist es Darmkrebs diesmal. Und meine Schwester hat mich dann nur angerufen und hat gesagt, hey, die Mama ist im Krankenhaus. Und irgendwie, als sie das gesagt hat, hatte ich sofort schon ein schlechtes Gefühl. Also das kann man gar nicht beschreiben, was ich da für ein Gefühl hatte. Ich so, oh, okay. Und nach eben, ich glaube, ein, zwei Wochen hat sie es dann irgendwie rausgefunden, dass es eben nicht Darmkrebs ist, sondern Brustkrebs ist, dass das alles dann war. Und ich weiß nicht, ich habe dann mit meiner Mutter auch telefoniert und dann sagte sie, ja, diesmal werde ich halt nicht mehr gesund. Und ich so, ja, wie meinst du das? Weil ich dachte dann erst mal wieder, naja, wenn es Brustkrebs ist, dann ist es ja wie das letzte Mal, dann machen wir das ganze ja schon, Palette ne? jetzt wieder. Ja, genau, also ich dachte, als wäre wieder so eine Wiederholung vom letzten Mal einfach. Okay, OP, Chemo, Bestrahlung, kennen wir alle schon. Dann hat sie gesagt, nee, diesmal werde ich nicht mehr gesund. Ich so, das war für mich unfassbar. Also wie, du wirst nicht mehr gesund? Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und es war auch so, also ich war dann halt auch viel involvierter. Ja, ich war eigentlich fast bei jeder Chemo dabei. Ich war immer bei den Arztgesprächen dabei. Und das war auch wahnsinnig schnell. Also das Ganze war innerhalb von 3 Monaten. Das ist dann von Diagnose bis Tod. Und das war einfach eine ganz, ja, es war wirklich krass, ja. Es war total überraschend und es war auch wirklich intensiv pflegemäßig auch. Krankenhaus rein, Krankenhaus raus. Es war jede Woche irgendwie eine andere Hilfsbotschaft von Gürtelrose über Blutvergiftung. Wir haben dann auch das Krankenhaus gewechselt, weil es so furchtbar war in dem einen Krankenhaus. Und dann hat sie, sie hatte dann Flüssigkeit in der Lunge, dann musste das irgendwie abgepumpt werden. Und dann hatte sie Flüssigkeit im Bauch, dann musste das Drainagen gelegt werden. Also werden irgendwie jede Woche irgendeine OP oder irgendeine Krankheit oder irgendwas, mit was wir irgendwie umgehen mussten. Und es war halt auch extrem schnell. Also ich habe gar nicht richtig kapiert, was eigentlich los ist. Und da war meine Mutter schon gar nicht mehr da. Also
wie,
war echt extrem.
Wie war das für dich? Also ich glaube, wenn man mit so einer Krankheit konfrontiert wird, ist Hoffnung auch immer so ein Antrieb, sage ich jetzt mal. Wusste deine Mutter, dass es keine mehr gab? Also wie war der Aufschlag? Ja? Also kam es trotzdem in so einen Kampfsaumodus? Hat dich das angesteckt und motiviert? Oder war das ein Kampf gegen Windmühlen? Also wie war das für dich? Wer warst du für deine Mutter in der Zeit?
Also meine Mutter war halt immer für mich so eine Kämpferin und ich glaube, ich bin dann so ihre Kämpferin geworden in der Zeit. Meine Mutter wollte auch kämpfen, das war der ganz wichtig, weil sie wollte das dann irgendwie auch nicht so akzeptieren. Ich glaube auch, weil es einfach so überraschend kam und also irgendwie, das war schon total verrückt irgendwie. Und also sie wollte unbedingt kämpfen und ich habe dann gesagt, okay, wenn du kämpfen willst, dann kämpfe ich mit dir. Und wie gesagt, wir haben auch das Krankenhaus gewechselt und wir haben versucht dann noch, dass sie Chemo bekommt. Aber es war dann halt irgendwie auch nach einer Weile einfach nicht mehr machbar, weil wenn mit der Gürtelrose und dann der Blutvergiftung, dann kannst du keine Chemo mehr machen. Und ich war sozusagen auch so ein bisschen der Antrieb, auch mit ihr zusammen, so okay, wie geht's weiter? Und wie du richtig sagst, die Hoffnung steht zuletzt. Also man weiß, glaube ich, ganz tief drin, wusste meine Mutter auch, dass es eigentlich, sie hat ja auch einmal zu mir am Telefon gesagt, dass sie nicht mehr gesund wird. Also tief drin, glaube ich, wussten wir alle, dass es nicht mehr gut geht. Aber ich glaube, man will sich da selber auch eine Weile was vormachen. Und ich habe mir da auch extrem viel vorgemacht, weil ich auch gar nicht verstanden habe, weil ich immer noch auf einem Dampfer war von, es wird halt wieder so wie das letzte Mal. Ich habe gar nicht verstanden, dass es jetzt diesmal anders ist irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe zu ihr gesagt, Gott sei Dank hast du keinen Darmkrebs, sondern Brustkrebs, dann wird es ja wieder. Ja. Also, dass das nicht gut ausgeht, obwohl ich dieses schlechte Bauchgefühl hatte, irgendwie, das kann man sich gar nicht eingestehen.
Also,
ja, wahrscheinlich ist es ja auch so, du hast ja überhaupt keine Zeit auch gehabt. Das glaubt ja niemand, dass wenn jemand sagt, okay, du wirst jetzt nicht mehr gesund, dass es dann 3 Monate dauert. Ne? Ich meine, dann denkst du, okay, das heißt jetzt erstmal nicht gesund, aber wir gucken jetzt erstmal in die Zukunft. Und das schreckt mir wirklich, ja, schrecklich. Also richtig mulmig ist mir jetzt.
Also ich fühle mich so verbunden mit dir. Ich habe meinen Vater letztes Jahr an Krebs verloren. Und ich weiß noch, dieses in dieses gefühlsmäßig in der Luft hängen, in so einer Situation mit der Hoffnung. Also mein Vater war im Krankenhaus und ich habe noch gefragt, ob wir zusammen in den Urlaub fahren können. Das stelle ich mir heute vor. Ich sage, wie konnte ich denn sowas fragen? Und irgendwie kam bei mir die schlechte Nachricht gar nicht an. Ne? Also es kam dann so, also im Falle, im unwahrscheinlichen Falle das. Also der Arzt eierte so rum. Eigentlich, wenn du das einem normalen Menschen sagst, einem Unbeteiligten, der hätte gedacht, ja okay, durch die Blume habe ich es ihr gesagt, ne? Aber ich sah mich da am Strand am Spazierengehen mit meinem Vater, ne? Eine Woche später lebte er nicht mehr. Aber der springende Punkt ist, obwohl ich habe so gehofft, auch dran zu glauben, ne? Also das hat einem nochmal Kraft gegeben auf die letzten Meter und deswegen kann ich das verstehen. Ich habe dich ja bei der YesCon gehört, bei der Panel-Diskussion und ich fand es eben auch so schön. Ich hatte gehofft, dass du das sagst, ne? Weil es ging genau darum. Also da hattest du gesagt, meine Mutter hat sich immer um mich gekümmert und das war eine Selbstverständlichkeit, dass ich sie begleite, ne? Sie hat mich in den ersten Schritten begleitet und ich begleite sie auf den letzten. Und wie war das für euch beide in der Beziehung noch? Also was ist da noch passiert? Ist das nochmal... Also ich habe das so empfunden, mir war das sehr, sehr wertvoll. Ein Geschenk eigentlich fast noch, das ich mir anders gewünscht hätte. Aber was hat das bei euch nochmal gemacht in der Bindung?
Also ich glaube halt für meine Mutter war das schon so, weil die hat halt so, ich meine, die war Hausfrau, Mutter, die hat für uns drei Kinder, also ich war ein Bruder, die hat für uns drei Kinder gelebt, sage ich jetzt mal. Und es gab dann auch Zeiten, also wenn man Teenager ist, habe ich auch schon erklärt, war ich jetzt auch nicht so die Netteste. zwischendrin gab es dann auch mit meinem Bruder Probleme. Aber ich glaube, meine Mutter hat dann immer so das Gefühl gehabt, oh je, habe ich jetzt das richtig gemacht, dass ich mein Leben in meine Kinder investiert habe, sage ich jetzt mal, oder zumindest ein Teil meines Lebens. Und ich glaube, sie hat in der Zeit halt auch so viel von uns zurückbekommen. Und das finde ich total schön, weil sie war dann auch relativ, obwohl die Situation so schwer war, war sie relativ glücklich, dass wir auch alle da waren und um sie gekümmert haben, sie gepflegt haben und uns da auch nicht irgendwie zurückgezogen haben. Weil viele Krankenschwestern haben mich dann angesprochen, ja, deine Mutter ist so fröhlich, weiß sie gar nicht, was los ist. Ich so, ich glaube, das weiß sie schon, aber die ist einfach gerade froh, dass die Familie halt irgendwie da ist, ja. Und sich kümmert. Und also ich bin, wie du sagst, halt auch, ich meine, es ist schwer zu sagen, dankbar.
Weil, man wünscht es sich anders, ja.
Klar, ich hätte es mir auch anders gewünscht, ja. Man wünscht es sich anders, aber ich bin froh, dass ich ihr das auch so zurückgeben konnte. Wie du sagst, es war für mich selbstverständlich, ich hätte meine Mutter da nie im Stich gelassen. Und man war so in einem komischen Schwebezustand, wie du schon gesagt hast. Man weiß ja nicht, wie lange. Die Ärzte wissen es auch nicht, ja. Und dass es jetzt nur so kurz war, war auch total überraschend. Aber was schwierig war, sage ich jetzt mal, in der Beziehung ist, dass wir dann nicht über das Ende gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir und deinem Vater war. Aber meine Mutter wollte nicht über den Tod reden. Und ich sag mal so, ich mache es immer an der betroffenen Person fest, was die möchte, versuche ich dann auch irgendwie zu vermitteln und sie wollte da partout nicht drüber sprechen und dann wollte ich das auch nicht. Und ich habe mich dann auch teilweise über Bekannte dann von meiner Mutter aufgeregt, die das dann ständig mit ihr über den Tod sprechen wollte. Ich so, sie will darüber nicht sprechen, also lass sie doch. Ja,
ja, das sagt man immer so, ne, dass man gewisse Dinge klären sollte, solange man noch gesund ist und dass man Wünsche auch formuliert, ne, die man vielleicht... sich so vorstellt. Und das sind natürlich viel, viel schwerere Gespräche, gerade wenn man so einen Krebs im Rucksack hat. Ne? Also ihr hattet ihn ja trotzdem. Ne? Also schon beim ersten Mal, auch wenn es überstanden war, fallen solche Gespräche nicht einfach. Aber ich verstehe schon gut, was du sagst, dass man Dinge lieber im Guten klärt, als nachher noch am Bett, weil vieles einfach ja nachher unausgesprochen ist. Vanessa, die Zeit ist um. Ich hätte noch 12 Millionen Fragen.
Ja, ich wollte... Nein, es ist auch so, es ist schon, also ich habe doch auch so ein schweres Herz ein bisschen jetzt. Ich freue mich sehr, sehr, dass du im Podcast warst und das auch alles mit uns geteilt hast. Das hat mich wirklich extremst berührt und ich bin glücklich, dass wir eben anderen Teenagern das jetzt auch weitergeben können, ne? Dass es die Pink Kids gibt und wo man sich hinwenden kann und so. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft von heute auch. Und ich danke dir von Herzen, dass du das alles mit uns geteilt hast.
Danke, dass du für die Jugendlichen sprichst, die ein Kreis sind, aber danke, dass du auch über Dinge sprichst wie eine Naivität oder das, die roten Haare als Ginger Spice oder eben Schule oder das Tragen der Handtasche. Man verliert sich vor lauter Schwere, gerade in diesen Kleinigkeiten, denen man den Jugendlichen zugestehen will. Und ich glaube, dass viele Hörer da ganz, ganz viel mitnehmen, die vielleicht in einer ausweglosen Situation sich gerade befinden. Danke, Vanessa, für diese offenen Worte.
Sehr gerne. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Genau, wir wünschen dir und deinem Podcast nochmal alles Gute, einen guten Start an die Pink Kids in ihrem Podcast-Projekt. Nochmal eine warme Empfehlung und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Und was wir vergessen haben zu sagen, das ist unsere 50. Folge heute. Die 50. Wir haben heute Jubiläum und deswegen haben wir auch so einen tollen Gast uns für dieses Jubiläum eingeladen. Und in dem Sinne, so feiern wir uns da drauf.
Tschüss.
Juhu. Juhu. 50. Folge.
Tschüss. Tschüss.